Bide, ja, Uli, eins vil du noget sagen, ja, Uli, du er super ham, keine Ahnung.
Otzapf des Jungs, zwei herrliche erste Wiesentage liegen hinter uns und die Bayern haben in Hoffenheim den Jungs gleich mal ordentlich eingeschenkt, wie sich's gehört, zum Wiesenauftakt. Uli Hoeneß hat mich noch nicht angerufen und gesagt, dass ich keine Ahnung habe, weil ich glaube, nach diesem Wochenende haben alle Fußballfans keine Ahnung mehr, in welchen Sphären die Schiedsrichter im Moment pfeifen. Also es ist ein absoluter Wahnsinn. Was ist Hand, was ist kein Hand? Wir werden es auflösen. Und den Satz des Tages hat ja sowieso Pele Wollitz. Ich muss paraphrasieren, also irgendwie so, was ihm ehrlich auf den Keks geht, dass immer nach den Regeln gepfiffen wird.
Das kann auch irgendwann nicht mehr sein. Ich hätte auch noch einen Satz des Wochenendes von Steffen Baumgart. Tut mir leid oder eigentlich auch nicht. Trifft das auch ein bisschen auf dein erstes Wiesenwochenende zu, dieser Satz, Uli?
Es tut mir gar nichts leid. Mir tut es gar nichts leid. Ich habe das genossen und habe natürlich schon mal ein bisschen vorgefühlt. Ihr wisst ja, die Bayern gehen da auch immer hin. Also ich kann einfach nur sagen, es war schier perfekt. Möglicherweise ein bisschen zu heiß. Man musste sich mit dem Bierkonsum ordentlich einschränken, ja. Aber nachdem die Bayern ja diesmal ihr Wiesenwochenende erst am allerletzten Sonntag haben, am 5. Oktober, haben es ein paar schon nicht mehr ausgehalten. Ja, die waren gestern schon unterwegs. Übrigens, Timo Schäfers, ich muss euch ja mal richtig vorstellen nochmal. Ja, von Paderborn bis Porto kennt er alle Mannschaften, jede Taktik und kennt sich überhaupt sowieso aus. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren Rising Star, ja, kann ich natürlich nur sagen. Ja, Max
Zielke. Timos Gesichtsausdruck gerade.
Der Max Zielke, der absolute Insider, der viel zu erzählen hat von einem der wichtigsten Spiele der zweiten Liga, aber dazu später ein bisschen mehr. Wie war denn euer Wiesenauftakt? Erzählt mal lieber so.
Ja, ich habe mich auch zurückgehalten, Uli. Ich war am ersten Tag tatsächlich mal kurz da. Aber ich hatte am Sonntag einen Doppeleinsatz für Sky, war erst bei Guten Morgen Fans zu Gast am frühen Morgen im Studio. Das heißt, mit den ganz verquollenen Augen wollte ich mich da nicht hinsetzen. Deswegen alles ganz piano und habe danach dann Kiel gegen den Karlsruher SC kommentiert, wo ich übrigens eine sehr beeindruckende Kieler Mannschaft gesehen habe. Ich glaube, es ist super schwer und fatal, sich festzulegen, wer in dieser Liga hochgeht oder lange oben mitspielt. Aber die Kieler müssen damit leben, dass sie, glaube ich, ab sofort zu den Top-Favoriten zählen, haben 3-0 gewonnen, haben einen super Trainer, super gespielt, erst ein Gegentor aus dem Spiel heraus kassiert, hatten so einen kleinen holprigen Start, aber also es wäre jetzt nicht die größte Sensation, wenn wir Holstein Kiel in der kommenden Saison wieder ganz oben erleben würden.
Gebe ich dir völlig recht, gerade gegen den KSC 3 Tore zu machen. Die haben bislang sowas von stabil hinten gestanden. Das war interessant zu sehen, fand ich auch. Ich war am Samstagabend in Nürnberg beim Topspiel, das tabellarisch eigentlich keins war. 16 gegen 18, Bochum war zu Gast und der Befreiungsschlag für Miroslav Klose. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel ein bisschen mitverfolgt habt, war von der Dramaturgie echt interessant. 85. Minute, der eigentlich völlig unverdiente Ausgleich für den VfL durch einen Elfmeter, durch Janisch, der gerade reinkam, der war 10 Minuten auf dem Feld, reißt dann seinen Gegenspieler runter, hatte nach dem Spiel Tränen in den Augen, beziehungsweise die Tränen sind sogar gekullert, weil er dann wusste, okay, ich bin nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, denn Adriano Grimaldi, der alte Paderborner, war zur Stelle, wurde reingeschmissen vom Ex-Goalgetter, um genau das zu machen, was er dann in der 92. gemacht hat, den Kopf hinhalten, wie einst Miro Klose. Und ich fand es interessant, Miro Klose ist ja jetzt generell nicht so der Typ, der oft und gerne Emotionen zeigt, aber für ihn war es ein Endspiel, bin ich mir ganz sicher. Also wenn er das verloren hätte, dann hätte man mit ihm gegen alle Widerstände, die es sicherlich gegeben hätte, nicht weitermachen können. Er war danach sehr, sehr gelöst, ein bisschen sprachlos, aber das ist dann ja, wisst ihr ja selber, aus Reportersicht manchmal schöner, als wenn viele Worte kommen, wenn dein Gegenüber, der dann am Tisch steht bei dir, einfach nur gelöst und authentisch ist. Hat mich für Miro Klose total gefreut für die zweite Liga, weil das ist einfach, das vergisst man ja häufig, ne? Das ist WM-Rekordtorschütze. Kein Mensch auf dieser Erde hat mehr WM-Spiele gewonnen als Miro Klose. Und dass der jetzt in der zweiten Liga Trainer ist und sein Wissen und seine Erfahrung weitergibt, das finde ich ganz, ganz toll. Und das hast du auch dann bei seinen Spielern nach dem Spiel gemerkt, wenn du sie auf Miro Klose ansprichst, das ist einfach ein Idol für die und die wollten auch für ihn gewinnen. Hat keiner einen Bogen drum gemacht um diese Aussage.
Ja, aber Max, du musst schon sehen, also der Miro, der hat ja eine gute Mannschaft, die haben immer gut gespielt und dann bin ich dagegen, dass du Trainer rauswirfst, wenn eigentlich nur viel von Glück und Pech abhängt und das hatten die Nürnberger en gros. Und weil du gesagt hast, ein bisschen sprachlos, aber er war so süß sprachlos. Also ich kenne Miro lang, der war immer sprachlos, weil er eigentlich keinen Bock gehabt hat, Interviews zu machen. Mhm. Er ist nicht so der Junge, der aus sich so rausgeht und so. Und das hat er sich komplett geändert. Also wie der sich gefreut hat und du hast es richtig gemerkt. Da war so der Spieler Miro Klose, den du aber nie so richtig greifen konntest früher in seiner Euphorie und in seinen ganzen Toren. Also ganz toll, also finde ich absolut super.
Für mich eigentlich das perfekte Beispiel, Nürnberg jetzt gerade dieses Thema, was Trainer gerne ansprechen, was aber echt auch eine Wahrheit beinhaltet, Ergebnis und Leistung ein Stück weit unabhängig voneinander zu betrachten. Nürnberg hatte gute Spiele, du hast es gesagt, die hatten echt oft auch Pech in dieser Saison, das will dann keiner hören, gehört aber dazu, haben trotzdem gut gespielt und dann werden irgendwann die Ergebnisse im Normalfall kommen. Max hat es auch richtig gesagt, wenn dann die Negativserie trotzdem so groß ist, haben die handelnden Personen irgendwann keine Chance mehr und trotzdem ist das Thema, die Leistung mal so ein bisschen gesondert zu betrachten, nicht das Schlechteste, gerade in dieser wirklich bekloppten Liga, wo alle Trainer, wenn wir auch mal hinter den Kulissen mit denen sprechen, selber sagen, ey, ich kann Woche für Woche diese Liga nicht greifen. Ich weiß nicht, wie die Spiele ausgehen. Normalerweise hat man irgendwie ein Gefühl für diese Liga. Aktuell gucke ich drauf und ich weiß gar nichts. Ich kann nichts sagen. Das sagen Leute, die wirklich sich mit nichts anderem mehr beschäftigen. Und ich glaube, das sagt alles über die Liga aus, über die Spannung der Liga aus, aber eben auch darüber, dass das nackte Ergebnis gerade in dieser Anfangsphase nicht immer der Faktor sein sollte. Gegenbeispiel dann Bochum, da passten dann Ergebnis und Leistung zusammen, aber halt im negativen Sinne und deswegen mussten sie sich trennen. Das ist, die Liga ist hochgradig spannend und macht echt sehr viel Spaß.
Sieht ja, wir auch, sind kein Zweitliga-Podcast, Jungs. Ne? Wir müssen uns immer zusammenreißen. Wir
wollte aber kurz nochmal Elversberg. Wieder. Elversberg punktgleich an der Spitze. Finde ich auch eine tolle Geschichte dieser Saison-Anfangsphase, dass die einfach völlig unbeeindruckt sind. Alle Stars weg, Trainer weg und die machen einfach so weiter, als wäre es der 35. Spieltag der letzten Saison. Also da kurz Hut ab. Jetzt aber zur ersten Liga. Fangen wir an mit den Bayern, die rotiert haben und keiner hat's gemerkt.
Was war denn da los?
So ist es. Na, doch, als ich den Fernseher abends einschaltete, denke ich mir, wer spielt denn da alles? Also war schon eine Überraschung, weil Vincent Kompany ja kein Freund der Rotation ist. Und im Prinzip hatte er ja auch keine Not, weil es ist unter der Woche kein Champions-League-Spiel. Also ich war komplett überrascht. Entweder hat er Hoffenheim komplett ausgelesen, dass er gewusst hat, diesmal kann ich auch ein paar andere bringen. Oder es war es einfach so eine, wie früher in der Chemiestunde, chemische Versuchsanordnung und der Laden ist nicht in die Luft geflogen, also war okay.
Ich habe ja eine These zu Lennart Kahl, habe ich auch am Wochenende mit unserem Sky-Experten Simon Terodde drüber gesprochen, der hat mir da auch nicht widersprochen. Ich glaube, Lennart Kahl hat die allerbesten Karten, die ein junger Spieler jemals beim FC Bayern gehabt hat, weil die jetzt so viele Talente nicht haben zum Zug kommen lassen. Und deswegen so in der Kritik stehen, dass der jetzt mehr oder weniger tun und lassen kann, was er will und auf seine Minuten kommen wird. Glaube
ich. Sehr gute These.
Ja, und ich habe bei ihm auch das Gefühl, er ist ein Spieler. Ich habe ihn bei der U17 EM im Sommer häufiger gesehen und ihn kommentiert, der dieses klassische offensive Unbekümmerte hat, der dann auch das achte Mal nochmal ins Dribbling geht, auf U17-Niveau dann natürlich nochmal mehr, weil er ganz klar weiß, da bin ich fast schon der Star in Anführungsstrichen. Aber das macht er eben bei den Profis auch, ist dann auch vom Spielertyp her einer, den man gut mal reinwerfen kann, weil er eben diese Dribblings hat. Wir sehen es in Köln auch bei Said El Mala. Solche Jungs wirfst du halt gerne mal rein, weil sie so ein bisschen was Verrücktes haben. Also ich würde dir uneingeschränkt zustimmen, Max. Ich
bin gerade selbst überrascht, dass du das grammatikalisch, hast du grammatikalisch gut hinbekommen, ja? Muss man sagen. Na, man muss auch noch dazu sagen, dass Lennart Kahl, wenn man sich so bei den Scouts oder bei den so auf dem Campus umhört, das war ja vielleicht gar nicht so das allergrößte Talent, dass jeder gesagt hat, ja, der wird es ganz sicher schaffen. Nein, der hat sich reingebissen und da sieht man, dass einfach noch ein bisschen mehr dazu gehört, wenn du dann mal erste Elf gerade noch bei Bayern spielen willst. Ja, und das Ding war ja super. Also flach wie ein Strich und Harry Kane macht den natürlich auch rein. wo du denkst, ja, als Fußballspieler, solche Vorlagen will ich auch mal kriegen, nur würden die bei uns wahrscheinlich nicht aus dem Stadion fliegen, so hoch würde man es gar nicht hochkriegen, aber das war schon, der Harry ist einfach Wahnsinn, also war schon technisch
17 wertvoll. 17 von 17 Elfern vom Punkt. Ja, also 100 Millionen, das war ja immer so das Schild, was auch an ihm dran hing und so negativ dran haftete, wenn er dann mal nicht drei Tore in einem Spiel schießt, finde ich eine total absurde Diskussion. Der Typ ist jeden Cent wert gewesen. Wäre, glaube ich, wenn man weiß, was er jetzt alles für die Bayern schon gewuppt hat und in schwierigen Situationen oder wenn dann mal kein anderer zur Stelle ist, die wichtigen Tore gemacht hat, absolut Wahnsinn, der Typ. Und diese 17 von 17 Elfern in der Liga, das klar, musst du auch davon ausgehen, dass du als Stürmer jeden reinmachen musst, wenn du antrittst, weil wenn du zwei verschießt, dann bist du womöglich nicht mehr der antreten darf, aber mit welcher Souveränität er auch zweimal jetzt gegen Baumann dieselbe Ecke wählt, den zweiten noch viel besser, viel viel unhaltbarer schießt als den ersten. Ja, geiler Typ und genau das, was eine Mannschaft wie Bayern braucht.
Er hat's ja drauf. Er guckt den Torwart aus und jetzt ist der Baumann stehen geblieben. Dann haut er ihm trotzdem ins Eck, dass er nicht hinkommt. Ja, also das ist ja die Kunst. Angelo Stiller hat den Torwart auch ausgeguckt und hat ihn dann hingerollt. Ja, also ja, wobei, das also ist das, der Unterschied.
Das war ein furchtbarer Elfer. Das ist da wirklich. Also das würde ich als Jugendtrainer jedem meiner Spieler zeigen und sagen: Bitte, egal was du machst, mach wegen mir die Augen zu. Und schieß so fest du kannst, aber schieß niemals so, wie Angelo Stiller geschossen hat.
Ja, und das zeigt natürlich einfach wieder, was für eine Qualität das von Harry Kane ist. Also das sind am Ende Weltklasse-Spieler, die dann solche Dinger immer mal liegen lassen, regelmäßig liegen lassen. Er macht's halt nicht. Bei ihm die Zahlen, der schießt jetzt in einer Woche wieder 5 Tore. Auch der vermeintliche Härtetest gegen Chelsea wird von ihm entschieden. Auch ganz souverän. Steht jetzt bei 98 Toren für die Bayern, ist da so auf einem Niveau mit Cristiano Ronaldo zu Real Madrid-Zeiten, was die 100-Tore-Marke angeht, wenn er die jetzt knacken würde. Und was noch dazu kommt, das haben seine Mitspieler jetzt auch nochmal gesagt, die Arbeit, die er dazu noch verrichtet, ist halt unfassbar. Jonathan Tah hat's gesagt, plötzlich taucht er bei mir manchmal als Linksverteidiger auf, hilft da noch mit, lässt sich immer wieder fallen, spielt da irgendwie als Zehner, schießt dann aber alle Tore, die es gibt. Und mir gehen auch die Superlative aus. Irgendwie habe ich trotzdem manchmal noch das Gefühl, er wird unterschätzt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich durch diese Art und Weise, man guckt den an und hat nicht das Gefühl, da ist der Superstar. Uli, du hast es auch öfter schon mal gesagt, der schleicht so ein bisschen über den Platz. Es sieht manchmal so ein bisschen hüftsteif alles aus. Aber es ist halt einfach die pure Weltklasse. Der Typ ist verrückt, wirklich.
Blaulicht an.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich über das Thema dieses Wochenendes sprechen. Die Elfmeterentscheidungen, da gab es ja auch bei Hoffenheim gegen Bayern so ein bisschen was zu schauen.
Das Handspiel vor dem ersten Elfmeter, ich weiß nicht, ob ihr es alle vorm geistigen Auge habt.
Ja, ich hab's.
Er wird aus kürzester Distanz angeschossen, der Ball geht gegen das Knie, dann gegen den Arm oder die Hand. Klar kann man sagen, das ist eine unnatürliche Handstellung oder Armstellung, aber wie sollst du denn das noch in deine Bewertung eines Verteidigers, wie du dich innerhalb des 16ers bewegen sollst, dann noch einfließen lassen? Also ich verstehe das langsam alles nicht mehr. Und dass es dann irgendwie noch aus Schiedsrichtersicht so gedreht wird, dass es eine glasklare Entscheidung ist, da steige ich irgendwie aus oder bin ich schon ausgestiegen.
Ja, komplett richtig, weil der Ellbogen, es waren die Oberarme, waren ja noch angelegt. Das war ja auch noch so. Und er vom Oberschenkel geht er an die Hand. Ich bilde mir ein, die Schiedsrichter haben uns erzählt, dass das in Zukunft kein Elfmeter mehr sein soll. Wenn du aus nächster Nähe da angeschossen wirst.
Es dachte ich auch,
ist wieder einmal völlig verrückt.
Ja, es ist halt diese Verbreiterung der Abwehrfläche, über die gerne gesprochen wird. Ich finde, wenn er direkt angeschossen worden wäre, würde ich gar nicht drüber diskutieren wollen, weil ich dann sage, okay, der Arm ist schon draußen, er blockt einen Torschuss mit der Hand.
Dann ist was ganz anderes. Auch, genau, dann sage ich, okay, da gehört die Hand nicht hin.
Ich habe halt auch ein Problem damit, dass er von seinem eigenen Oberschenkel quasi erstmal abgelenkt wird, der Ball. Und da hatte ich bisher auch immer so im Kopf, dass gerade wenn es vom eigenen Körperteil kommt, dass dann nicht gepfiffen wird. Also es fühlt sich für mich als Fußballer immer falsch an, wenn ein Torschuss am Ende doch mit dem Arm geblockt wird. Deswegen hatte ich da irgendwie ein Herz für die Entscheidung. Aber es ist natürlich keine Herzenssache, über die wir reden, sondern Pele Wollitz, wir spielen nach Regeln.
Ja, und das gefällt ihm nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, warum Pele so sauer ist. Also bei ihm ist ein Spieler, der hat einen Ball weggeschlagen, gelbe Karte. Und dann hat er sein allererstes Foul irgendwie gemacht in diesem Spiel. Das einzige in einem Spiel, wo überhaupt keine einzige Situation war, dass das Spiel ausartet oder so. Und dann wird er vom Platz gestellt. Und ich weiß, was er da meint, dass man so Fußballspiele auch im Kontext irgendwie pfeifen muss. Ich bin auf seiner Seite.
Es geht ja nur noch nach Regeln, war sein Zitat.
Genau. Es geht nur noch nach Regeln. Wir haben keine hier im Podcast, das ist das Schöne.
Nee, das merkt man, glaube ich, auch hier und da an manchen Stellen. Ich finde es von ihm, ja, so typischer Wallet-Satz, ist erstmal einer, wo du denkst, ja, okay, wonach geht's denn sonst? Aber ich verstehe, glaube ich, auch den Subtext, den er damit meint. Also ihm fehlt das berühmte Fingerspitzengefühl, glaube ich. Und das ist so eine Entwicklung, da würde ich sagen, da gehe ich sogar ein bisschen mit. Also wenn du dir Spiele von vor 10, 15, 20 Jahren anguckst, wie da teilweise reingegangen wurde, wo der Gegenspieler aber auch direkt wieder aufsteht und weiterspielt und es wird nicht über gelbe Karte geredet, es wird keine potenzielle rote gecheckt. Also es war für das Spiel, für den Spielfluss, für die Dynamik manchmal besser. Und ich glaube, das ist das, was er meint.
Ja, aber ich habe ja den Fehl mit 2-1 verloren und deswegen war der Frust wahrscheinlich auch besonders groß. Ich finde bei dieser Aussage ganz interessant, ich habe mir die Szenen dann auch nochmal angeschaut, am Ende dieses Foul ist normalerweise im Mittelfeld eine klassische gelbe Karte, ist dann halt doof für einen Spieler, dass er vorher den Ball weggekickt hat. Deswegen bin ich dann manchmal auch so ein bisschen auf der Seite der Schiedsrichter und denke mir, gut, da musst du halt auch als Spieler auch das nötige Fingerspitzengefühl haben. In dem Fall wegbleiben, weil es völlig unnötig war, dann reden wir da nicht drüber. Also er hat dem Schiedsrichter in dem Fall auch die Chance gegeben. Ich glaube, da war auch so ein bisschen der Frust mit dabei. Deswegen Fingerspitzengefühl einseitig einzufordern ist natürlich immer leicht. Ich glaube, da gibt es dann oft auch immer so die zweite Richtung,
ja, ist nicht,
wo man sich auch drüber unterhalten kann. Ja,
ist nicht so schwierig. Wir werden es eh nicht regeln können. Aber ich habe mir gleich überlegt, was kann man besser machen. Und gerade bei dieser Handspielnummer, ich weiß nicht, wie ihr dazu denkt. Wenn man den VAR nur noch beschränkt auf diese Dinge wie Abseits, das kannst du nicht wegdiskutieren. Und ansonsten einfach Challengen einführt. Dann hast du weniger Videobeweise und. Und wenn sich einer aufregt, dann gibt's eine Challenge, dann kann man Elfer geben oder nicht. Und jede Mannschaft hat eine Challenge pro Halbzeit. Dann ist diese Flut an Videobeweisen und vor und zurück und nach Betrachtung der Bilder und. Wenn sich's eh manchmal anschauen und nicht, ich glaube, das würde das beschleunigen, weil es gibt ja ein paar Handspiele, die sieht ja keine Sau. Ja, die sieht ja kein Zuschauer und die sehen selbst die Spieler und auf den Trainerbänken nicht. Und dann muss er sich in 10 Sekunden entscheiden, Challenge ja oder nein. Und dann könntest du es noch ein bisschen schneller machen und ich finde auch, würde es nicht groß ungerechter werden. Ja, wenn es eh keine Sau bemerkt, ist doch wurscht.
Das wäre ja das Vorbild aus den USA, aus dem American Football, wo die Teams, die Coaches, die Chance haben, die rote Flagge zu werfen und dann müssen sich die Referees, ich glaube in New York sitzen die dann, das Pendant zum Kölner Keller ist in den USA, New York, dann nochmal diese Szene anschauen. Finde ich generell keine schlechte Idee. Ich glaube nur, dass wir dann nicht weniger Diskussionen haben. Weil A, hast du dann eigentlich so ein Investigativteam, was jede Mannschaft noch mitbringen muss, was aus 1, 2, 3, 4, 5 Personen besteht, das die ganze Zeit guckt auf dem iPad, wo auch immer, wo ist irgendwo was passiert, was wir vielleicht beanstanden könnten. Und dann wird es, glaube ich, auch die Diskussion geben, okay, ich male mir das jetzt mal aus. Ich nehme mir mal den Namen Greuther Fürth und dann nehme ich mir noch Braunschweig, dass wir nach 5 Spieltagen haben, okay, die Braunschweiger haben jetzt 4-mal die Challenge genommen, 4-mal haben sie recht bekommen, die Vierte haben 6-mal die Challenge genommen und 0-mal wurde ihnen recht gegeben. Also ich glaube, da wird dann auch so eine Diskussion entstehen, wird das eine Team dem anderen irgendwie bevorzugt, gibt es einen, wo dann irgendwie anders entschieden wird, wenn die Challenge-Flagge fliegt, was auch immer. Also ich finde das eine gute Idee, würde, glaube ich, auch dafür sorgen, dass wir weniger. Wobei, das weiß ich gar nicht. Haben wir dann weniger Einmischung oder wird dann bei jedem Gegentor prophylaktisch schon mal gesagt, wir checken's?
Nein, natürlich.
Kommt dann natürlich darauf an, wie viele Challenges pro Team da sind. Gibt's eine, gibt's drei pro Halbzeit, wie viele? Das müsste man dann auch wieder definieren. Dann gibt's natürlich auch wieder den Fall, wenn's nur eine wäre, dann gibt's die zweite strittige Situation und dann schreien alle wieder danach, oh, das hätten wir auch irgendwie checken müssen. Deswegen, ja, glaube ich auch, am Ende werden wir die gleichen Diskussionen führen. Und wahrscheinlich auch nicht weniger Zeit beanspruchen für das Ganze. Ja,
ich glaube schon, aber egal. Wir haben ja noch einen Elfmeter, also muss man natürlich dazu sagen, bei Werder gegen Freiburg, das war ja auch ein unglaubliches Ding. Eggestein schiebt den armen Cameron Puertas von hinten mit der Hand an den Ball und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Beim besten Willen. Und das Beste war, Timo, es ist ein Namensvetter von dir. Timo Gerlach heißt der Schiedsrichter, ja, junger Mann, der eins kann, quatschen wie wir drei zusammen. Also der ist so überzeugend am Mikrofon gewesen, dass ich am Ende gedacht habe, na, wenn er das so sieht, dann war der Elfmeter komplett berechtigt. Also der hat dann gesagt, ja, das kennt doch jeder Fußballer, dann kriegst du den Ball nicht unter Kontrolle und dann automatisch nimmst du den Arm dann so ein bisschen zur Hilfe, damit du ihn unter Kontrolle kriegst. Also es hat komplett schlüssig geklungen und er hat ja auch diskutiert, aber er hat sich's nicht nochmal angeschaut, weil wenn du das siehst, der Eggestein schiebt den von hinten, der hat die Hand so ein bisschen draußen, dann schiebt er die Hand nach vorne und dann geht's an den Ball. Das musst du dir anschauen. Ja, er hat gesagt, er hätte alles genau gesehen, darum wäre es nicht notwendig gewesen. Aber dann darf er keine Elfmeter geben. Also wenn das jetzt auch noch Elfmeter gibt. Aber was soll
er
auch sagen?
Er kann ja nicht sagen, ja schön, da haben die Kollegen im Kölner Keller ordentlich gepennt. Also wenn ich es jetzt nochmal sehe, hätten sie mich gerne rausschicken dürfen. Das kann er dann ja auch nicht sagen.
Sprachlich eins, der kann bei uns anfangen sofort.
Genau darauf wollte ich hinaus. Schiedsrichter, die sich dann nach den Spielen, nachdem es vermeintlich strittige Situationen gab, stellen. Finde ich immer wieder toll zu sehen. Finde ich immer erfrischend und du gibst den Schiedsrichtern, die ja, das, ich glaube, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht selber mal gemacht hat im Stadion mit 30, 40, 50, 60.000 und irgendwann kommt immer der Moment, wo alle gegen dich sind und dich auspfeifen und sich nach so einem Spiel dann zu stellen, finde ich, da gehört schon viel dazu und du gibst den Schiedsrichtern eine Stimme. Ich glaube, die allermeisten Fußballfans im Stadion, die wissen gar nicht, dass ein Schiedsrichter aussprechen kann. Du bist irgendwie so entmenschlicht in dem Moment. Du bist irgendwie immer der Feind. Und in dem Moment, wo sie dann nach dem Spiel da stehen und Entscheidungen erklären, werden, glaube ich, alle Gemüter um 50% erstmal runtergefahren, weil du denkst, ah, okay, ist auch ein Mensch. Und ja, das Totschlagargument bei jedem Schiri ist, Leute, ich habe eine halbe Sekunde Zeit, das zu entscheiden. Ihr habt 8 Slomos, die habt ihr mir jetzt alle vorgespielt. Und wenn ich die alle gesehen habe, würde ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken oder zu einer ganz anderen Entscheidung kommen. Aber stellt ihr euch einmal dahin und entscheidet das so, wie wir das in Bruchteil von Sekunden machen müssen. Und ich finde jetzt nicht, dass das ein fester Bestandteil werden muss, dass jeder Schiedsrichter nach den 90 Minuten sich irgendwo in irgendeine Mixzone stellt und seine Entscheidungen von Minute 1 bis Minute 90 irgendwie dann noch erklären muss. Aber ich finde es immer super, wenn die es machen. Und egal, wie sehr sie mal daneben gelegen haben wollen, sie sehen danach immer besser aus, stehen immer besser da. Und das Standing der ganzen Schiedsrichtergilde ist dann einfach ein besseres.
Ja, und wenn bei diesen Schiedsrichterentscheidungen der Faktor Emotion von den Fans auch noch rausgenommen wird, dann würden viele Fans die Entscheidung ja auch nochmal anders sehen. Also viele haben ja gleich so eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber der Schiedsrichter und haben so ein bisschen das Gefühl, ja gut, der ist eh gegen uns heute. Das hört man ja immer wieder. Und da einfach die Schiedsrichter auch als Sportler zu begreifen. Sie sagen auch oft über sich selbst, wir sind das 19. Team der Bundesliga. Also keiner ärgert sich mehr am Ende des Tages, wenn irgendein Ding falsch gelaufen ist, als der Schiedsrichter, der ein Leistungssportler ist am Ende. Sonst wäre er nicht auf diesem Niveau unterwegs. Und das dann mal nicht zu vergessen, ich glaube, da helfen solche Interviews einfach, dass diese Vermenschlichung der Schiedsrichter, möchte ich es mal nennen, und einfach zu verstehen, das sind Sportler, die ihren Sport, die Schiedsrichterei, bestmöglich ausüben wollen. Wenn wir da hinkommen würden, wird es, glaube ich, vielen besser gehen.
Ja, und der gute Timo Gerlach hat ja beim Spiel Werder gegen Freiburg noch eingepfiffen und da kommen wir natürlich auf Atubolo. Der hat jetzt auch, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt. 5 Elfmeter hintereinander hat er gehalten und wie er es erklärt hat, das fand ich einfach total süß. Also er hat ja schon gesagt, in der Nacht vorher hat er geträumt, er sei auch ja sehr gläubig und er hatte so ein Gefühl, da kommt was auf mich zu. Und als er dann gesehen hat, dass es auch wirklich Elfmeter gibt, dann wusste er schon, dass er ihn wieder halten wird. Das ist für die Stürmer absolut keine gute neue Nachricht. Und er hat auch vom Ritual erzählt, dass Vincenzo Grifo natürlich, der auch gefragt wurde, wie es ist, gegen Atubolo im Training Elfmeter zu schießen, hat er gesagt, ja, sie machen da immer so eine Challenge auch. Und immer, wenn er dann einen hält von Grifo, dann hört er auf. an dem Tag, an dem Trainingstag, weil er will sich mit einem guten Gefühl verabschieden, damit er dann weiß, dass es einfach auch klappt im Spiel. Das ist ja auch so ein Knuddelbär irgendwie, wenn du weißt, was der alles durchgemacht hat, wie schwer es der gehabt hat, auch in Freiburg. Und jetzt hält der ein Ding nach dem anderen, also absolut Chapeau.
Ich warte auf das YouTube-Format Harry Kane gegen Noah Atubolu, die Elver-Challenge. 100 hintereinander. Wäre ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht können wir das irgendwann mal einfädeln. Uli, nochmal zu dem Satz, der, wie du gesagt hast, nicht auf dein Wiesenwochenende zutrifft. Tut mir leid oder eigentlich auch nicht. Er geht nämlich noch weiter, der Satz von Steffen Baumgart, weil ich meine Emotionen nicht zurückhalten werde, sondern wir müssen damit leben. Ist vom Platz geflogen, auf dem Platz stand er ja gar nicht, ist von der Seitenlinie auf die Tribüne geflogen, so muss man es ja aus Trainersicht sagen, weil er eine Papierkugel vor Wut auf den Platz geschossen hat. Und das hat bei mir direkt so ein kleines Flashback zum vergangenen Wochenende und Sandro Wagner geschaffen, der zwei Bälle am Stück hintereinander aufs Feld geworfen hat, keine Papierkugeln, sondern Fußbälle, an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Ist damit gelb davon gekommen, Steffen Baumgart für diesen Frustkick der kleinen Papierkugel vom Feld geflogen, hat, glaube ich, danach auch noch gesagt, er hat es beim anderen Trainer gesehen und dachte, das würde in Ordnung gehen. Das fand ich, jetzt haben wir gerade über die Schiedsrichter gesprochen, die man nicht immer an den Pranger stellen soll, aber das fand ich da in dem Fall völlig überzogen und unnötig. Also das war für mich die kleinste Form der Emotionen, die ein Trainer an der Seitenlinie zeigen kann.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Steffen Baumgart, der mich auch immer begeistert hat, dass er beim FC da rumgeturnt ist und mehr Kilometer abgelaufen ist wie andere. Irgendwie habe ich das Gefühl, überzieht gerade ein bisschen. Er kommt in diesem Spiel und auch wie er dann auf den Linienrichter zugeht, er kommt nicht sehr sympathisch rüber. Also einfach, ich bin ein Freund der Emotion, soll jeder machen, was er will. Aber dann auch noch, dürfen wir nicht vergessen, Mittelfinger zeigen. Also nein, es gibt manche Dinge, die mache ich nicht. Ja, vielleicht denke ich es mir manchmal. Ja, aber ich finde es einfach überzogen. Noch dazu, wenn du in Führung liegst, ja, dann regt er sich über den Elfmeter auf.
Diese Stinkefingernummer.
Wahnsinnig, ja. Und das war einfach ein ganz glasklarer Elfmeter, das wäre beim Ringen schon als unsportlich abgepfiffen worden, weil der den von hinten an die Gurgel da gepackt hat. Ja, also was rege ich mich dann noch auf? Also bei allem Verständnis für Emotionen, ich finde, also mir kommt da, obwohl ich solche ihn eigentlich mal total super fand, ich find's einfach, das turnt ab.
Aber Timo, diese Stinkefingernummer, also in der Sache sind wir uns, glaube ich, einig, die war aber nicht im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte.
Nee, genau, er hat jetzt nicht diesen Stinkefinger am Ende die rote Karte bekommen. Ich bin da auch mal gespannt, ob es da nachträglich noch was gibt. Er hat es ja jetzt relativ clever dann fast schon gelöst und hat gesagt, naja, ich habe so ein bisschen in den leeren Raum geguckt und dem leeren Raum den Stinkefinger gezeigt. Ja, kann man jetzt glauben oder nicht.
Aber der leere Raum kann ja nichts dafür.
Genau, er hat dieser Entscheidung den Mittelfinger gezeigt, nicht dem Menschen. So würde ich es ihm jetzt mal positiv auslegen.
Ja.
Bin ich gespannt, was es da noch gibt. Aber wenn jemand sich dazu schon hinreißen lässt, dann will man, glaube ich, auch nicht wissen, was da verbal schon alles vorher passiert. Und dann sind wir dann auch irgendwann bei dem Punkt, dann reicht manchmal auch so eine Papierkugel, dass die wahrscheinlich alle sagen, ich bin jetzt happesatt hier mit dir. Du gehst mir so auf den Keks, das ganze Spiel. Jetzt ist hier Feierabend. Also, und dann wahrscheinlich auch mal zurecht.
Ja, ich bin jetzt auch nicht für große Bestrafungen. Ich bin dafür, man macht's einfach nicht. Es muss jetzt nicht da rose sanktioniert werden und irgendwelche moralischen Keulen geschwungen werden.
Das ist eine sehr schiedsrichterlastige Folge hier. Ich habe nämlich noch einen Punkt.
Mach weiter.
Nicht mehr ganz so neue Errungenschaft im deutschen Fußball, dass Schiedsrichter ihre Entscheidungen, wenn sie die dann umstimmen, nochmal erklären nach Ansicht der Bilder. Mir ist aufgefallen, dass es da gar kein richtiges Wording gibt. Also in anderen Sportarten, da bin ich wieder beim American Football, da gibt es so einen ganz klaren Sprachcode. Und in der Bundesliga, jetzt bei den Schiedsrichtern, und das finde ich eigentlich ganz cool, da scheint es so eine Vorgabe zu geben, wissen wir, dass es die gibt, aber genaue Satzbausteine gibt es da nicht. Und jeder Schiedsrichter macht so ein bisschen anders. Also Sven Jablonski zum Beispiel, wo wir bei dem Beispiel sind, der musste sich ja auch dann erklären im Stadion, was auch wahrlich nicht einfach ist. Da muss jedes Wort, glaube ich, sehr, sehr gut überdacht sein. Der hat so ein bisschen ausgeschmückter gemacht als der ein oder andere Kollege. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Und das, ich finde es cool, dass es da keine hundertprozentigen Leitplanken gibt. So, du sagst genau das, dann das und bloß kein Wort zum Ausschmücken mehr.
Ich glaube, das wird so lange aber toleriert werden, bis das erste Mal so ein Schiedsrichter sich so ein bisschen verliert und das Ganze dann undeutlich wird. Da gab es im Ausland schon so ein, zwei Fälle, wo die Leute dann nicht mehr verstanden haben, was denn war und dachten, es gibt Elfmeter, aber es gab doch keine Elfmeter. Ich glaube, spätestens dann wird der DFB eingreifen und wird sagen, so, nur noch die ganz klaren Satzbausteine, die hier fallen müssen. Auch das sorgt ja wieder dafür, diese Vermenschlichung der Schiedsrichter. Und ich glaube, das kann wirklich nur positiv sein, auch im Verständnis füreinander.
Bo Hendriksen fällt mir da gerade ein, der sich auch wieder über den Schiedsrichter beschwert hat, nämlich weil unser Freund, unser aller Gelbfreund Dominik Kohr die gelbe Karte Nummer 100 und gelbe Karte Nummer 101 kassiert hat, was dann zu Gelb-Rot führte. Er wollte dann schon irgendwie sagen, ja, aber die warten ja nur drauf, damit sie die Rekordkarte dann zeigen können. Also das war in dem Fall nicht der Fall. Dominik Kohr hat beide Karten, glaube ich, redlich verdient gehabt. Wenn du den Knöchel voll triffst, dann ist das halt einfach so. Also Dominik Kohr ist auf dem besten Weg, Stefan Effenberg einzuholen. Wie viel? 14, glaube ich, fehlen ihm noch.
Nee, ich glaube 10, oder? Ich glaube, er ist jetzt bei 100 und Effe ist bei 110 stehen geblieben, glaube ich. Und was aus Dominik Kors Sicht fast ungerecht ist, ich glaube, wenn du eine gelb-rote kriegst, dann zählt die zweite gelbe nicht mehr als gelbe Karte, sondern als rote Karte. Also da muss er ein bisschen aufpassen. Das muss man vielleicht nochmal sagen. Wenn er Effe holen will, dann muss er das mit den gelben Karten ein bisschen besser einsetzen.
Der kriegt in jedem Spiel im Schnitt eine Karte, oder? Irgendwie so 12, 15, da kann er das die Saison schon noch schaffen.
Er ist gut dabei, das glaube ich auch. Das wäre auch fast ein bisschen verschenkt aus seiner Sicht, wenn er den Rekord liegen lassen würde. Aber ich glaube, bei ihm können wir uns sicher sein, wenn da nichts dazwischen kommt und er noch 2,5, 3 Jahre bekommt, dann wird er auf jeden Fall Stefan Effenberg noch holen. Da bin ich gespannt, ob es dann wie in der NBA ist es ja üblich, dass wenn Rekorde gebrochen werden, dass das Spiel dann unterbrochen wird und dass es dann auf dem Feld direkt eine Ehrung gibt, eine Applausminute. Das fände ich richtig schön, wenn es dann im Fall von Dominik Kohr dann eine kurze Unterbrechung gibt, der Schiedsrichter nimmt den Ball in die Hand und es gibt Standing Ovations. Hätte er sich auf jeden Fall redlich verdient, weil das schafft nicht jeder.
Chapeau.
Der BVB. Ein bisschen unter ferner Liefen, im Windschatten, völlig gut in diese Saison gestartet. Und ein Mann, den ich an dieser Stelle adeln möchte, der irgendwie sonst auch ein bisschen zu kritisch wegkommt, wenn er überhaupt Erwähnung findet, Karim Adeyemi. In der Champions League einen aus der Distanz reingemacht gegen Juventus und jetzt am Wochenende das goldene Tor des BVBs gemacht. Wo hat er plötzlich diesen Schuss her?
Das freut mich auch. Also eine Top-Schusstechnik, der Ball fast so schnell, wie er selber läuft. Also unfassbar gut. Wenn er diese Klarheit öfter im Spiel gehabt hätte, dann wäre er, glaube ich, auch schon mittlerweile aus der Nationalmannschaft überhaupt nicht mehr wegzudenken. Eine herausragende Entwicklung, hat ja leider auch so viel, da reden wir oft drüber, diese Schwankungen drin und eben keine Konstanz. Wenn er, leider noch konjunktiv, so eine Leistung konservieren könnte, dann ist er auch für Deutschland ein absoluter Gewinn, weil, also nochmal, dieses Tempo, dann gepaart mit dem Abschluss, kaum zu verteidigen und dann wirklich Richtung Weltklasse.
Ja, die Schwankungen hat er ja einfach auch irgendwie in seiner Spielauffassung oder wie gehe ich in Spiele rein gehabt. Ja, er war ja der Albtraum so manchen Jugendtrainers und. Und er scheint, als ist er jetzt echt auf dem richtigen Weg. Ja, es gab auch Zeiten, Timo, du weißt es, da hat er gedacht, er ist schon Nationalspieler und ist nicht zur U21 gefahren, weil er dachte, er ist viel besser als alle anderen. Und das alles hat er abgelegt. Und da kann ich nur sagen, grandios. Wenn der in Fahrt ist, boah, dann ist er echt eine absolute Waffe da auf dem Platz für Tore für alle. Und der BVB, insofern ganz gut für die Liga, die gewinnen jetzt endlich mal die Spiele, wo sie auch schlecht sind oder wo es einfach nicht so gut ist, aber die du einfach so gewinnen musst, so wie Heidenheim, wo haben sie früher wahrscheinlich, hätten es noch unentschieden gespielt und jetzt gewinnen sie die halt, gewinnen auch jetzt das Spiel 1-0 und fertig.
70 Minuten haben sie das über die Zeit
gebracht. Sind sie jetzt auch vorne in der Tabelle mit dabei. Also wenn sie das so stabilisieren können und Nico Schlotterbeck kommt rein und spielt 90 Minuten durch, ja, und da hat Nico Kovac auch wieder ganz was Interessantes gesagt, ja, also wenn ein Spieler reinkommt, dann muss der auch 90 Minuten da durchspielen können. Also das ist eine sehr steile These, weil ich glaube, Kraft und Spielpraxis, das sind zwei Paar Stiefel, völlig unabhängig vom Mindset, das der Spieler hat, der immer durchspielen will, aber egal, Schwamm drüber, hat gut gespielt, ist gute Nachricht für den BVB und auch eine gute Nachricht für Julian Nagelsmann natürlich.
Ja, und Nico Schlotterbeck nach dem Spiel, Uli, das wird dir auch gefallen, hat durchaus sich auch offensiv gegeben am Mikrofon und hat gesagt, wir wollen schon oben dran bleiben. Diesmal wurde er nicht einkassiert von Nico Kovac, aber die sind nur zwei Punkte dahinter und machen das echt gut. Nach 6 Monaten übrigens, Nico Schlotterbeck, kurz dazu, ist wieder da. Brutal wichtig.
Wir müssen jetzt zu unserer Glaskugel kommen, Leute.
Die Glaskugel.
Ich weiß noch, wen ihr hattet. Uli, du hattest Fisnik Aslani. Der hatte
so
einen Pfostentreffer. Das ist schon mal okay.
War ich schon mal weit vorne. So gut war ich noch nie.
Ja, genau. Ist schon mal nicht so schlecht, wenn man das mit dem vergleicht, was Timo nominiert hat, ne?
Ja, Fabian Reese hätte es werden sollen, aus meiner Sicht, gegen den SC Paderborn. Aber was soll ich sagen? Meine Jungs aus Ostwestfalen waren einfach zu stark. 2-0 gewonnen in Berlin. Da ist übrigens auch, man muss es echt so sagen, die Kacke richtig am Dampfen. Aber ich weiß, Uli, wir sind kein Zweitliga-Podcast. Nützt alles nichts. Fabian Reese war es auf jeden Fall nicht. Das gibt mal gar keinen Punkt.
Ja, du hättest mal wieder deinen Romulo nehmen sollen.
Ja, an den habe ich auch gedacht. Der zündet jetzt richtig los.
Nachher kann jeder dran denken.
Wisst ihr noch, wen ich
hatte? Wir sind oft bei den richtigen Leuten, aber immer beim verkehrten Spiel.
Und jetzt kommt Max Zielke. Max Zielke mit seiner Enthüllung.
Ich hatte Sinani. Auch leider punktlos aus dem Wochenende gegangen mit dem FC St. Pauli.
Ich glaube, bei Kickbase sogar Minuspunkte gemacht. Also von daher bist du auch ganz weit davon entfernt, Max, dass das hier irgendwas geben wird. Das war eine klassische Nullrunde mal wieder für uns.
Ja, auch Uli super. Nicht? Uli hat noch einen, würde Uli diese Woche den Punkt geben für einen Pfostenschuss.
Ein Pfostenschuss? Nein, der zählt ehrlich nicht. Also, so weit will ich nicht sinken, dass ich den jetzt nicht zum Gewinner erkläre, weil ich einen Pfostenschuss bei der Glaskugel habe.
Nee. Ja komm, dann aber 5. Spieltag in Liga 1, 7. in Liga 2.
Ich sage, es wird einer, der an diesem Wochenende schon echt auch gut gespielt hat, Junior Adamu vom SC Freiburg, spielen gegen Hoffenheim zu Hause. Und ich habe so das Gefühl, dass der mit seinem Tempo Hoffenheim echt wehtun kann. Und der schießt, Achtung, 2 Tore. Drunter mache ich gut. Nicht.
Ich bin Event-Fan und drehe mein Fähnchen nach dem Wind. Ich bin für Burke. 3 Tore. Nee,
ich hoffe jetzt wirklich, dass
drei Tore
mit dieser Taktik
Union geschossen.
Nicht durchkommst.
Also, der wird's wieder machen.
Ich nehme Elias Saad vom FCA, weil ich glaube, dass Sandro Wagner jetzt langsam mal wieder in die Spur kommen muss, in der er ja nur ganz kurz drin war. Können wir vielleicht auch noch ganz kurz anreißen, oder? Also 1-4 gegen Mainz verloren, in Unterzahl noch 2 Tore kassiert. Da stand es dann zwischenzeitlich, glaube ich, sogar 0-4. Wie nehmt ihr das eigentlich wahr? Also ich finde das interessant. Als ich auf die Tabelle geguckt habe und gesehen habe, oh, Augsburg, 3 Punkte, das kam irgendwie bei mir besser an, als sie tatsächlich dastehen. Das, was Nürnberg mit Miroslav Klose hat, hat natürlich auch der FCA mit Sandro Wagner, nämlich irgendwie so ein Star-Bonus. Aber dass die jetzt so schlecht dastehen, das hat sich in meinem Kopf überhaupt nicht so angefühlt.
Bundesliga braucht Typen, das ist einer. Und wer sich dann von vornherein sagt, wenn es schlecht läuft, stelle ich mich vor die Kurve und lass mich dann auch beschimpfen. Die Mannschaft darf hingehen, wenn sie sich feiern lässt. Das finde ich eine sehr interessante Geschichte. Und es scheint zumindest in Augsburg jetzt alles das noch zu funktionieren. Also die Fans waren nicht so enttäuscht, wie sie hätten sein müssen, weil wenn du in Unterzahl auch nochmal 2 Dinger kriegst, dann heißt das, da lief irgendwann gar nicht was zusammen.
Ja, jetzt nächste Woche in Heidenheim. Ich glaube, danach wird dann der Wind die Richtung einnehmen. Also wenn das auch schief gehen sollte gegen echt schwache Heidenheimer, die richtig zu kämpfen haben in dieser Liga, dann werden wir auch über Sandro Wagner irgendwann anders sprechen. Und ich glaube übrigens auch, dann wird ja dieses doch relativ ich-bezogene auch kritischer gesehen werden. Man kann den Ansatz gut finden, zu sagen, die Mannschaft soll sich feiern lassen, wenn wir gewinnen, und ich bin dann da, ich höre da relativ viel ich. Ich glaube halt, das kann einem dann relativ hart auf die Füße fallen. Das war von vornherein aber klar, dass das der Fall sein wird. Nach Heidenheim werden sie nochmal neu bewertet werden, weil das ist dann jetzt erstmal auch ein Spiel, um Punkte zu sammeln Richtung unten, weil darum wird es erstmal gehen, sich da abzusichern.
Da kann ich nur sagen, ich, du und du, also Max, Timo und ich, wir gehen heute auf die Wiesen. Das ist
und
ja
ich denke, wir werden ähnlich zählt, so ja? später miteinander
und diskutieren weiter.
Häufig müssen Satzanfänge abgebrochen werden. Auch das wird auf jeden Fall im Bierzelt der Fall sein. Es war eine Folge der großen Zitate. Wir hatten Pele Wollitz, wir hatten Steffen Baumgart und wir hatten Timo Schäfers. Da wird der Wind die Richtung einnehmen.
So geht's.
Und wir hatten Denk Uli Höhler mit ich, du und du. Wunderbar.
Schöne Woche. Dankeschön.
Also, schöne Woche an alle und denkt dran, verteilt ein paar Likes oder Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und Timo hat wie immer das letzte Wort.
Schwingt die Glocke.
Nächstes Zitat.
Ciao. Tschüss.
Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.